Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast noch einmal Marco Young.
Hallo again.
Hallo Marco. Du warst ja vor einiger Zeit schon mal da und hast über SEO gesprochen, deine erste berufliche Selbstständigkeitsliebe, nenne ich das mal. Ja. Und heute habe ich nochmal mir gewünscht, dass du kommst, damit du einmal über dein Unternehmertum redest, was sozusagen dein Werdegang ist, wie du da hingekommen bist und wie du, oder vielleicht auch warum du immer wieder anfängst, neue Felder aufzumachen, ja, und eben nicht da bleibst, wo du vielleicht mal begonnen hast, und über deine momentan neueste Errungenschaft im Marketing, was du benutzt fürs Brandbuilding oder auch für die Vermarktung von Themen, sogenannte Extreme Ads. Was immer das ist, was sich hinter diesen extremen Anzeigen verbirgt,
da will ich sie erklären.
Ich weiß. Und da bin ich schon so neugierig, ja. Deswegen habe ich gesagt, müssen wir da unbedingt nochmal eine Folge machen. Und bin selber gespannt, weil ich weiß nicht, was das ist. Oder habe nur eine grobe Idee. Und wollen wir mal beginnen. Also, du bist ja auch. Seit wann selbstständig?
Seit 1998 nebenberuflich selbstständig und seit 2011 vollberuflich selbstständig.
So, jetzt muss man dazu sagen, du hast angefangen, hast du ja in der letzten Folge schon mal erzählt, und hast einen Online-Shop aufgemacht 1998, muss man dazu sagen. Da sind nicht viele Leute im Internet gewesen. Du warst einer der ganz frühen, vermutlich. Google ist da ja gegründet worden. Man vergisst das ganz oft, dass Google erst seit 1998...
Ja, da gab es noch viele andere Player, über
die damals verkauft haben. Da gab es noch ganz andere, die alle weg sind oder nur noch eine Randnotiz sind. Und 1998 hast du einen Online-Handel für Drucker?
Ja, kompatibles Druckerzubehör.
Was ist das gewesen? Patronen oder so?
Ja, ja, na, also kennt ja bestimmt jeder da draußen auch, dass eigentlich der Drucker relativ preiswert ist und dann das Zubehör eigentlich so das Teure war.
Ist heute
schon
so.
Ja, ist heute noch so. Damals gab es halt irgendwie noch so einen Markt, wo man halt diese Druckerpatronen entweder mit loser Tinte selbst befüllen konnte, ja, oder man so sogenannte kompatible Druckerpatronen nehmen konnte, die es heute auch immer noch gibt. Ja, und der Markt entstand da damals gerade, weil irgendwie das ja ein Feld war, wo halt, wie gesagt, Druckerpatronen extrem teuer waren. Und ja, das Feld war überhaupt noch nicht beackert. Eigentlich ein super Ding zu sehen, hey, da ist ein Markt, da gehe ich rein, da macht es mir Spaß. Und das hat auch jahrelang eine Menge Spaß gemacht, muss ich sagen. Viel Geld verdient.
So, und du hast dann 98 begonnen und hast bis 2002, wenn ich mich recht entsinne, 5 Jahre Druckerzubehör über deinen Onlinehandel verkauft.
Genau.
Und dann änderte sich das Marktumfeld. Und was dann passiert? Dann hast du entschieden, oh.
Genau, also ich habe dann gedacht, hey, was kann ich relativ gut? Also in der Selbstständigkeit. Gab ja immer noch ein parallel anderes Leben dazu. Aber in der Selbstständigkeit konnte ich halt sehr gut, glaube ich, im Internet verkaufen. Wusste zumindest über den Vertriebsweg Suchmaschinenoptimierung eine ganze Menge Bescheid. Und habe gedacht, hey, dann ist es ja eine logische Folge, wenn du jetzt nicht mehr Druckerzubehör verkaufen willst, machst halt das, was du sonst noch kannst, nämlich Suchmaschinenoptimierung, und bietest das Leuten an. Und das war so die Idee dann zu sagen, okay, ich gründe jetzt Sumago und mache halt eine SEO-Agentur auf.
Und auch da hast du ein paar Jahre das gemacht, machst ja immer noch, also ist ja nicht so, dass jetzt weg wäre, aber auch da hat sich dann irgendwann der Markt verändert. Ne? Du bist ja auch da einer der frühen Player gewesen. Das liegt ja auch an dem Alter des Internets, wenn man so will. Das gab es ja noch nicht so lange. Wenn man so will, glaube ich, kann man sagen, ich glaube, ab irgendwie Mitte der 90er haben wir angefangen, E-Mail halbwegs professionalisiert zu versenden.
Ich kann das gar nicht mehr so rekonstruieren, so von der Zeit her. Für mich ist das ewig lange her. Ja. Aber es war schon so gefühlt, dass es eine Handvoll Leuten gab, die wirklich was gerissen haben in dem Bereich, die sie auch ein bisschen nach außen reportiert haben, die man auch sehen konnte. Gab natürlich immer noch so ein Schattenfeld von Leuten, die in ihrem eigenen Kämmerchen gesessen haben und irgendwie auch sehr erfolgreich was gemacht haben. Aber es war eine kleine überschaubare Gruppe, eher auch aus dem Bereich, der, den man jetzt nicht so als super legal bezeichnen würde. Ja, da ist auch schon eine Menge. Viele Leute sind aus dem Dala-Bereich damals in den Bereich so reingeflutscht.
Was für ein Bereich?
Ja, es gab ja früher diese ganzen Geschichten irgendwie mit bezahlten Telefonnummern, Umleitungen und so. Ja, ja, ja. Das war ja, also ja, so halb legal, sage ich mal so. Ja, also hat ja die Rechtsprechung hat ja super lange gebraucht, um darauf zu reagieren, aber da ist mega viel Geld verdient worden damals. Aber ethisch gesehen haben die Leute halt, ja. Na, Betrug war halt nicht. War nicht Straftat, aber fühlte sich so an wie Betrug wie Diebstahl.
Und die sind dann viele, naja, wie so überall, da gibt es neue Industrien und dann tauchen bestimmte Leute da auf und die wandern dann in dieses Feld und irgendwann wandern die wieder
raus. War halt ein Vertriebsweg für die Leute, ne? Also ich konnte halt eben auch Dala gut bewerben über Suchmaschinenoptimierung, indem ich die Leute halt in diesen Kanal reingetrieben habe. Also getrieben ist jetzt, weißt du, was ich meine? Ja. Und da war es einfach folgerichtig in der Zeit, dass die Leute, das waren immer schon Leute, die dann gemerkt haben, hey, ich kann so an der Klippe irgendwie was bewegen. Das ist vielleicht nicht legal, aber da kann ich halt viel Geld verdienen. Und SEO war halt eben auch ein Hebel, wo sie gesehen haben, hey, da tut sich was auf. Und die Leute sind sehr agil, sehr akribisch und lernen sehr viel, sind oftmals sehr, sehr techie-lastig. Und da war es für die genauso folgerichtig wie für mich, obwohl ich sicherlich sowas nie gemacht habe, sondern Traffic geschaufelt habe, also erzeugt habe, aber mehr im Handel, also neudeutsch Arbitrage-Geschäft, irgendwie irgendwelche Affiliate-Programme zu bewerben nachher in der Folge oder so.
Und dann, das ging ein paar Jahre und du hast dann 2009 erste Campix, war das?
2009 erste Campix.
Und, genau. Und das jetzt vielleicht auch für die Hörer, also du hattest und hast ja immer noch erst das ein Onlinehandel, dann hast du daraus die SEO-Agentur gemacht und dann bist du auf die Idee gekommen, eigentlich fehlt diesem Feld der SEO-Leute, also alle Leute, die so im SEO sich bewegen, die jetzt da tagtäglich mitarbeiten, da fehlte was. Das ist ja, glaube ich, der Startpunkt gewesen. Oder was war der Start für die
Kampagne? Eigentlich, fehlte was, stimmt in der Definition. Aber ich glaube, es war von der Ausdefinition schon so, dass ich ja selber auch zu Konferenzen gegangen bin. Also meine Welt bestand so aus Seminaren, Workshops, aus normalen Business-Konferenzen und aus Barcamps. Und alle drei hatten irgendwie was sehr Cooles, aber war nicht das Ideal. Irgendwie fehlte jeder Veranstaltungsform irgendwas. Und irgendwie hatte ich die Vision, aus den drei Feldern baust du irgendwie nach deiner eigenen Vorstellung was dem vielleicht entsprechen könnte. Und ja, schwupps war die Campix da.
Und schwupps hört sich immer so leicht an. Schwupps war dann die Campix da. Die Campix hat ungefähr wie viele Besucher für die Hörer, die nicht kennen?
Ja, wir sind immer so 550 Leute hier im Hotel am Müggelsee in Berlin, die sich aus dem ganzen Dachraum, hier treffen, teilweise auch international und da halt zwei Tage oder mittlerweile auch eine Woche miteinander verbringen und sich austauschen.
Ja. Und diese Konferenz, also bist du plötzlich ein Konferenzveranstalter geworden mit allen Dingen, die da eine Rolle spielen. Also muss man auch mal sagen, also erstmal so, mein Onlinehandel, dann sage ich eine Agentur und habe ich eine Konferenz und für die Hörer, die sich für SEO interessieren, die sich für Marketing interessieren, die vielleicht mal das klassische Feld von Konferenz verlassen wollen und mal was anderes sich angucken wollen. Da gibt es ja unglaublich viele und unglaublich interessante Sachen überall auf der Welt. Aber auch da auch mal interessant, sich die Campix anzugucken. Ja? Ich glaube, dass jeder, der den Podcast hört, vielleicht an der einen oder anderen Stelle da was lernen könnte, wenn er da mal hingeht und einfach mal einen Tag oder zwei oder fünf, je nachdem, ob er alle Tage machen will oder nur die andere sich rauspickt, aber da mal hinzukommen und sich das mal anzusehen oder anzuhören und auch mal zu erleben. Ja? Es war früher techniklastiger, kann man sagen, ne? Und mit deinem eigenen Wandel zu mehr Marketing, ja, hat sich das jetzt auch verändert und du bist jetzt quasi, die Campix ist jetzt noch offener oder weiter geworden, weil es plötzlich noch um andere Themen geht, ne? die weit über das normale, nur Suchmaschinenoptimierung und Techie-Kram hinausgeht. Und was sind denn jetzt die Felder, die da heute eine Rolle spielen oder die Felder, die wahrscheinlich dich interessieren und deswegen auch in der Campix auftauchen?
Also wir haben einen sehr starken Fokus auf Neuromarketing gehabt, weil ich glaube, dass wir wirklich uns als Menschen nicht so sehr viel weiterentwickelt haben. Also wir tun so digital, als ob alles neu ist, aber im Kern sind wir immer noch dieselben Menschen wie vor
10.000
Jahren. Die Rezeptoren sind immer noch gleich, deswegen ist Neuromarketing, glaube ich, in Kombination mit der sogenannten Conversion-Optimierung irgendwie sicherlich eine logische Folge gewesen. Dann war ein Tag Media Day, der sich nur um Produktion von Videos, Bildern beschäftigt hat. Vielleicht hätten wir auch Podcasts noch mit reinnehmen sollen, aber das war im Inbound-Marketing-Day, den wir auch noch hatten. Also Visualisierung hat ein großes Thema gespielt, also das Themenfeld YouTube und so, die ganzen neuen Märkte, die da entstehen. Dann haben wir einen Tag Creativity gehabt, ja, also Kreativität. Weil ich glaube, dass der Weg zur ersten Idee oder zur kreativen Idee, dass der total unterschätzt wird, sondern die Leute sehr viel konsumieren von dem, ja, was sie in TV oder so im Netz sehen, was große Marketingagenturen ausgebrödelt haben, und dann immer sagen, ja, war toll, aber irgendwie nicht selbst kreieren. Sie rennen immer nur diesen gefühlten weißen Hasen hinterher. Und mal zu lernen, wie Kreativität eigentlich funktioniert, wie sowas entstehen kann, das fand ich ganz wichtig. Das haben wir gezeigt. Kommunikation war ein Tag, da ging es um Social Media, die ganzen Kommunikationskanäle, die ich nach außen habe, als Vertriebskanal vielleicht auch, aber eben auch, wie kann ich nach innen kommunizieren, um effektive interne Strukturen aufzubauen, war auch ein großes Thema. Und Inbound Marketing, also weg von diesen ganzen Push-Geschichten, sondern hin zu Pull, Leute zu begeistern, Podcasts zu machen, zu bloggen, Videos zu machen, YouTube zu machen, vielleicht Newsletter zu machen, der aber nicht nur einfach so rausgeht, sondern wo die Leute schon Hyper drauf haben, den Newsletter zu bekommen, weil ich wirklich coole Sachen habe. Also alles, was Leute einlädt, irgendwie Fan von mir zu werden, das waren noch Themen. Und ich glaube, in der Wolke sieht man schon, wie sich meine Welt zumindest verändert hat. Mhm. SEO findet da noch groß statt. Ich glaube, in den 5 Tagen, in den 5 Feldern sind eine Menge Wahrheiten, die auf SEO einzahlen, aber auch auf ganz viele andere Marketingkanäle einzahlen. Auch wenn ich AdWords-Kampagnen schalte, haben diese Faktoren alle einen Einfluss darauf. Es ist ein bisschen schwierig. Ich bin meiner Zeit da sicherlich wieder ein bisschen voraus, weil natürlich kaum Chefs da draußen gibt, die jetzt irgendeinem Mitarbeiter sagen, hey, werd mal Generalist, sondern eigentlich in der Denke der Person, da sind wir wieder auch in der Geisteswelt, im Neuromarketing, ist es eher so, dass die Chefs die Leute sich spezialisieren lassen. Und das spricht dem zwar entgegen, aber ich glaube, es gibt keinen Weg dran vorbei, um Erfolg zu haben, muss man viele Momente miteinander vereinen. Und das war halt ein Angebot. Ja. Dann haben relativ viele, wir waren immer so zwischen 120 und 190 Mann an den ersten 5 Tagen, dann 550, wie gesagt, im SEO. Ist für uns erstmal ganz gut angenommen worden, aber zeigt natürlich auch, wie schwierig das ist, diesen Denkprozess aufzulösen. Und wie wenig Leute eigentlich die Chancen erkannt haben, die in der Kombination dieser ganzen Felder eigentlich, welche Chancen darin liegen.
Aber wie waren, wenn du, kannst du dich erinnern, 2009, wie viele Teilnehmer?
120 waren wir, glaube ich, auch. Also hat genauso angefangen.
Ich glaube, das ist auch ganz oft so, ne? Man startet irgendwie und das braucht einen Moment, dann passt der Moment nicht bei jemand, dann guckt er in seinen Kalender, geht nicht, dann hat er nur einmal davon gelesen, da ist noch nicht. Also ich glaube, auch das ist wieder so eine Erfahrung. Da hast du ja mir auch in allen Gesprächen, die wir zwischen den Podcasts hatten und so, auch immer wieder gesagt, ich glaube, das ist sowieso so ein Thema, dass man lernen muss, dass alles ein Investment ist, dass man was investiert, genau, und dass es eine Zeit braucht, was aufzubauen. Ich glaube, dass da ein Thema ist, also dass dein Konzept richtig ist, dass man sagt, da sind einfach mehr Felder und es geht um auch über sozusagen über Bereiche oder über Disziplinen hinauszudenken, also weg von diesem, da ist jetzt der eine Spezialist, der macht nur das, sondern den, der so ein bisschen überall mal die Nase reingesteckt hat, dass er sagt, Mensch, da ist mir, fällt mir noch was ein. Früher, als wir direkt Marketing gemacht haben, noch mit Postkarten, warum machen wir nicht eigentlich sowas?
Ja, ja.
Ich habe auch selber bei den Kampagnen und Kunden, die wir betreuen, auch immer wieder Erlebnisse, dass bei aller, weil das heute eben so in ist, dass bei aller Online-Euphorie die Menschen manchmal vergessen, dass wir haptische Wesen sind, dass man Leuten auch was in die Hand drücken kann. Ich sage immer, eine gute alte, richtig gemachte Verteilaktion funktioniert wunderbar, ist meistens sogar billiger als alle AdWords und alle anderen Sachen, weil da muss ich schon richtig viel Geld ausgeben, wenn ich mehr als 50 Cent brauche, um jemanden in die Hand zu drücken, ja, wenn die Zielgruppe stimmt und alles richtig gemacht ist.
Klar, ja. Aber es ist ein Hebel, über den man sich zumindest mal Gedanken machen kann.
Ja, ja, und du kannst genauso testen, was passiert, dann kriege ich Traffic auf die Webseite. Heutzutage genau. Kann ich ja der Webseite raufdrucken und kann einen Coupon drauf machen oder sonst was. Kann mir ja tausend Sachen überlegen, die Kombination ist und die einfach weggeht von dieser Scheuklappe, wo man nur noch mit einer Richtung guckt. Und dann hast du mir erzählt, beim letzten Mal, wo du hier warst, dass du quasi in deinem, da hast du mir vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal erzählt, dass es mehr um Brand geht und dass es mehr um Marke geht. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten auf einer Campix, wo ich war. Und jetzt ist es sozusagen ein Stück Realität geworden. Du hast also angefangen, dich um visuelle Elemente zu kümmern und Fotografie und Videografie, ja, also Videos. Was ist denn das? Und da kommen wahrscheinlich auch diese Extreme-Ads da irgendwie auch noch vor. Musst du mir jetzt mal erzählen.
Also grundsätzlich fing es irgendwann an, dass ich natürlich eine gewisse Begeisterung von, also ich glaube, der Haupttreiber war so dieser Sprung von Felix Baumgartner irgendwie aus der Stratosphäre. Ja. Ich glaube, der hat ja viele Menschen da draußen begeistert. Und vielleicht war, ja, ist das vielleicht so ein Schlüsselpunkt, wo die Leute halt oftmals gebannt vorm Fernseher sitzen und sich halt Sachen angucken, sagen, boah, war richtig cool. Ich glaube, da wird jeder tausende Momente haben, irgendwo, wo er sagt, ja, war richtig cool. Wie viele Videos kennen wir von YouTube da draußen, die halt, wo die Leute sagen, ja, war richtig cool. Ich neige halt in letzter Zeit, vielleicht auch schon früher, vielleicht ist eine Typsache schon sehr stark dazu, zu sagen, ja, was kann ich denn daraus machen? Also natürlich gibt's die Faszination, aber die ist ja nicht nur einmal da, sondern für mich war relativ klar, hey, Stratosphäre, der kommt jetzt da nach oben. Warum kommt der da nach oben? Warum? Natürlich springt der da runter und dann war alles sicherlich auch groß inszeniert von Red Bull. Super, aber die Stratosphäre, wie kann man die erreichen? Ja, wie kann man sie erreichen? Und wie haben die das inszeniert? Also die Fragestellung dahinter, das sind eigentlich so die mich getrieben haben. Daraus ist vor 2 Jahren mal so die Idee zu Stratox entstanden. Wir sind also da mit einem Unternehmen gestartet und bringen mit Wetterballons Kameras in die Stratosphäre in 35 Kilometer Höhe und machen dort Markeninszenierung. Ja, ganz einfach, indem wir Ads zeigen oder irgendwie durch mehrere Einstellungen einfach eine Story erzählen in der Stratosphäre, gepaart mit Aufnahmen, die auch auf dem Boden stattfinden. Das ist auch ein Prozess, den wir erst lernen mussten. Ja, wie inszeniert man jetzt bestimmte Sachen? Ist es jetzt nur der Flug oder bedarf es nur eines Superhero Peak Points, sage ich jetzt mal, ja, in der Stratosphäre? Und haben jetzt ja, seit 2 Jahren mit Stratox sind wir in die Stratosphäre geflogen, haben da eine Menge Inszenierungen gemacht, haben Heiratsanträge gemacht und so. Also immer nur die Botschaft oben gezeigt faktisch und hier unten auf der Erde dargestellt. Hat uns super viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gelernt irgendwie. Ich war zwischendurch auch mal da in dieser Höhle der Löwen mit diesem Projekt. Bin da megamäßig abgewatscht worden. Wenn du mich nach Unternehmertum fragst, sind das aber auch so eine Momente, mal mutig nach vorne zu gehen, eine richtig reinzukriegen.
Was ist denn die Höhle des Löwen?
War so eine Pitch-Show auf Vox, glaube ich, lief das.
Ach, wie so ein Ding.
Genau. Und da konnte man mit seinem Unternehmen so ein Investment-Pitch
machen. Ja, diese genau. Dinger, die auch aus USA, ich kenne die aus USA.
Ja, genau.
Shark Tank oder wie die heißen.
Genau, eine Shark Tank ist genau der Pendant. Und da habe ich halt megamäßig eine reingewirkt gekriegt irgendwie und bin da rausgegangen und hätte gedacht, ich nehme das so auf einer Pobacke irgendwie, aber ich war richtig, also richtig angeschlagen, ja. Also so mental, weil du eine Idee hast, nach vorne gehst und dann sitzen da 5 Leute, die irgendwie sagen, du hast eine Macke. Aber ich glaube, das ist so ein Schlüsselmoment auch, denn zu sagen, hey, das sind 5 Leute, ja, die dürfen nicht deine Wahrheit bestimmen irgendwie.
Das ist interessant,
aber auch,
ne?
Aber auch einen Moment zu haben, wo du dich mal in aller Euphorie auch hinterfragst.
Ja, was tue ich eigentlich?
Tue ich das richtig in dem Moment? Ja. Also für mich war das wirklich so ein Schlüsselreiz. Deswegen, ich will das überhaupt nicht verteufeln. Ich kann es mir überhaupt nicht angucken. Ich bin total mental und emotional, wenn ich diese aus der Jury da sitze, löst das in mir was aus. Die haben mir eigentlich nichts getan, aber ist so eine Reaktion.
Aber du hast, also das war bevor du es gemacht hast oder mittendrin?
Ja, mittendrin. Also wir haben irgendwann gedacht, hey, Fernsehen, ja, aller Zähne mal, Fernsehen ist ja nicht schlecht. Probierst du da mal. Leider war es so, dass ich mir mit einem Jurymitglied, glaube ich, so angelegt habe, da dass das nachher nicht gesendet wurde. Den Vorteil hatte ich. Also ging ja für mich nicht positiv aus. Ja. Sowas nimmt man ja dann mit und wenn das einem Millionenpublikum dann gezeigt wird, eine ganz schwierige Phase, muss ich sagen. Ja. Und ich hatte das Glück, dass meins nicht gesendet wurde und somit war ich extrem fein raus. Habe eine Menge gelernt und habe nichts verloren eigentlich so
im Großen. Und was ist dann danach passiert? Also du bist ja dann zurückgekommen, das hat dich beschäftigt, logisch, klar. Du gehst hin und denkst, boah, die werden sagen, coole Sache oder ja, wir würden Geld geben oder wie immer das da funktioniert. Und dann bist du zurückgekommen und so, scheiße, ja, hat nicht funktioniert. Und außerdem nicht nur das, sondern die haben alle eindeutig gesagt, Daumen runter, ja, scheiß Idee, vergiss es. Hast du aber weitergemacht, oder?
Ja, genau. Also wir haben weitergemacht, weil ich an diese Visualisierung geglaubt habe. Irgendwie diesen Moment, der da eingefangen wurde, auch von Red Bull, an den Moment habe ich geglaubt. Ja. Wir haben natürlich auch gemerkt irgendwie, dass wir zu Anfang haben wir nur Videos gemacht, wo wir nur Stratosphäre gezeigt haben. Und haben dann gemerkt, hey, darum geht's eigentlich gar nicht. Geht um eine Gesamtinszenierung mit dem Ziel, in die Stratosphäre zu kommen. Und das wurde mir da so wirklich so nochmal radikal dann bewusst. Und mir wurde auch bewusst, dass das nur ein Moment von vielen sein kann. Und ich persönlich war, wie, glaube ich, Millionen Menschen da draußen, auch sehr begeistert von dem, was Red Bull macht. Jetzt nicht nur, dass die sich mit Extremsportarten in einem Bereich bewegen, wo es natürlich immer so an einem Limit der menschlichen Existenz irgendwie stattfindet, aber auch wie die den Marketingapparat halt irgendwie so aufbauen damit. Und da ist wieder der Moment, nicht zu gucken, ja, warum springen die mit Motorrädern durch die Luft und warum sind die Leute so faszinierend, sondern was läuft da ab, wie inszenieren die das, ja, und warum sind die Leute so begeistert? Also einfach zu gucken, wo kann ich das adaptieren? Und daraus entstand nachher in der Folge aus allem Extreme Ads, halt zu sagen, ja, es gibt diese Momente der Faszination, die am Limit sind, die Begeisterung auslösen und damit mehr Aufmerksamkeit schaffen. Und wie kann ich die denn jetzt abseits von Red Bull trotzdem noch inszenieren? Weil klar, Red Bull ist alles toll, das ist aber alles High-Class-Media. Ja, es gibt aber eben normalen Mittelstand, die ja so, da gibt's ja auch einen Markt und die wollen vielleicht auch auf der einen Seite diese Emotion nutzen. Und es gibt einen riesen Bereich von Extremsportlern, die halt kein Red Bull Super Sponsoring-Vertrag haben, ja, sondern einfach nur eine Finanzierung für ihr Hobby suchen und trotzdem, ja, coole, extreme Sachen machen. Und die Bereiche zusammenzubringen, ja, das ist für mich jetzt so in der Masse die große Faszination. Und Stratox ist jetzt ein Angebot von hoffentlich noch sehr, sehr vielen, die da entstehen werden. Der Bereich Extremsportarten ist ja sehr, sehr groß. Und da sind wir so gerade in der Findung, Firmierung, die Storys sich auszudenken. Und das ist nur ein Prozess, gerade um Standardprodukte auch anbieten zu können. Also wir werden auf der einen Seite ein Standardprodukt anbieten, wo man relativ einfach an so, ja, eine Darstellung der Marke im Zusammenhang mit einer bestimmten Extremsportart kommt. Und wir machen natürlich auch direkte Inszenierung, also eine bestimmte Geschichte erzählen mit dem Extremsportler und denken uns da Ideen aus und machen halt Storytelling drumherum. Aber alles in einem Bereich, der noch irgendwie hoffentlich für den einen oder anderen finanzierbar ist, abseits dieser Red Bull-Geschichte. Und ja, das treibt uns zurzeit und macht uns super viel Spaß und zahlt auch wieder in die Suchmaschinenoptimierung ein, in Reichweite, in Aufmerksamkeit ein. Also der Bogen ist viel, viel größer. Nur wenn ich jetzt sehe, einfach als SEO-Agentur, ich lerne halt durch diese Aktivitäten im Bereich Stratox oder Extreme Ads so viele Leute kennen, die an Marketing interessiert sind, die plötzlich auch Interesse an Suchmaschinenoptimierung haben, weil wir das hier anbieten, ja, dass diese Cross-Selling-Geschichten nicht jetzt diese, also wir haben jetzt nicht Extreme Ads gemacht, um diese Cross-Selling-Geschichten zu machen, aber sie entstehen halt einfach nur, weil ich eine andere Spielwiese habe. Und das ist, glaube ich, so ein großes Learning, einfach einen anderen Bereich vielleicht noch auszubauen, um auch mehr Verkauf für was anderes zu haben. Ja. Einfach ein bisschen out of the box zu denken. Also es macht Spaß und es zahlt noch immer auf das ein, was ich eigentlich so mache. Und cooler geht's, glaube ich, gar nicht aktuell. Und
dann kommt, glaube ich, noch was dazu. Ich meine, das ist, weil es dich interessiert und weil du Freude dran hast, machst du das und dann ergibt sich das. Und das war nicht der Masterplan, ich baue da jetzt was, um da cross irgendwas zu sellen, sondern das ergibt sich automatisch und das ist auch echt authentisch, wie man immer so schön sagt, auch so ein leider oft missbrauchter Begriff, aber in dem Fall stimmt's. Authentisch, das bist du. Du redest mit Leuten, die sagen, boah, cool, das ist ja spannend, ach, das machst du auch noch. Ja, da gibt's eine Verbindung und dann funktioniert das, ja. Und ich glaube, dass du hast aber in einem Nebensatz auch in einem der Gespräche, wo wir uns unterhalten haben, erzählt, wo ich nochmal gerne was sagen will, weil wir über Visualisierung und Fotos und so, da ist mir auch aufgefallen, dass wir sozusagen oft, also dass viele Menschen, die jetzt Marketing machen, ob online oder offline, dass wir alle versuchen, so eine Art Abkürzung zu nehmen, ne? Und die Abkürzung bedeutet dann, ach, da gibt es eine Fotobibliothek, da gehe ich zu Fotolia, schwupp, hol mir ein Bild und das klatsche ich in die Broschüre und fertig. Oder in die Webseite oder. Mhm. Und das ist meine Erfahrung auch, dass ich hoffe da auf eine Renaissance, weil ich ja selber gerne fotografiere, nicht weil ich jetzt für Kunden fotografiere, aber selber privat auch gerne fotografiere, aber auf eine Renaissance sozusagen des kreativen Elements der Visualisierung zu sagen, ich nehme Geld in die Hand und visualisiere meine Sachen. Entweder fotografisch oder durch Infografiken oder durch einen guten Grafiker oder einen Zeichentrickfilm oder was auch immer. Und geh weg von dem 0815, alle benutzen das Gleiche. Katalogbilder für Produkte. Ich meine, wir beide haben das. Ja? Dass man das trifft und sagt, Leute, das ist ja genau das Gleiche. Ihr macht genau das Gleiche wie alle anderen. Alles sieht gleich aus. Warum soll irgendeiner bei euch, wo ist eure Handschrift, wo ist euer eigenes? Ja, deswegen liebe ich unter anderem, wenn es auch kein Bild ist, sondern in dem Fall Text, zum Beispiel die Manufaktum-Leute, die Manufaktum, diese, wie ich immer sage, ungewöhnlichen Produkte zu unglaublichen Preisen, wo du hingehst und Radiergummi kaufst für 10 Euro, weil die der beschrieben haben, wie der aus Kautschuk von einem einarmigen Bauern da erzeugt wurde, der dann wiederum nach altem Rezept von 240 Jahren Radiergummis herstellt. Das ist die Story, die verkauft uns das und die Texte sind einmalig, weil da wirklich einer mit Liebe daran arbeitet. Alles hochprofessionell, alles super und das funktioniert deswegen auch gut. Würden die einfach nur ein 0815-Produkt draus machen, würde es nicht funktionieren. Würde man weder die Preise bezahlen noch die Dinger da kaufen. Und ich glaube, das tut auch irgendwie Not. Was ist denn deine Erfahrung? Warum machen die Leute das nicht? Oder was wäre eigentlich notwendig, dass sie das tun?
Also es ist natürlich extrem aufwendig. Ich kann ja mein Online-Marketer-Herz auch nicht ganz völlig verschließen. Also natürlich ist meine Idealvorstellung zum Beispiel einen Blogpost zu schreiben, wo ich eine eigene Bebilderung habe, eine eigene Bildsprache habe, wo ich vielleicht noch ein Video dazu mache, was ich auch selbst gemacht habe oder wo ich über das, was ich geschrieben habe, eine Inszenierung habe. Aber wir leben in einer Zeit, die halt super schnelllebig ist, ne? Also wer als Erster mit der Information rauskommt, der hat oftmals, denkt man zumindest, gewonnen. Und da steht natürlich diese Visualisierungsgeschichte und diese Markenbildung oder Persönlichkeitsbildung dem total entgegen, weil ich einfach Zeit dafür brauche. Das Video ist einfach nicht so schnell gemacht, die Bilder sind auch nicht so schnell gemacht, der gute Text ist auch nicht so schnell geschrieben. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und du guckst natürlich, 10 Leute bringen dasselbe Thema vielleicht irgendwie ganz schnell, kriegen Traffic und du kommst dann irgendwie mit deinem High-Class-Produkt dann um die Ecke und ja, da glaube ich dann doch dran. Ja, also ich glaube an das, was ich jetzt beschrieben habe, aber es fühlt sich halt so an, als ob man immer der Letzte ist. Aber im Kern wird man merken, dass man was für sich erzeugt hat, weil man eine Einzigartigkeit hat und die hat einen gewissen Wert. Und dauerhaft setzt sich das auch in den Suchmaschinenergebnissen, in den SERPs durch, irgendwie in den Resultaten, im Ranking durch, dass dieser Wert dann eben auch von Google honoriert wird. Und ich glaube, man muss einfach lernen, langsamer zu arbeiten. Das ist für Online-Marketer extrem schwierig, aber ich glaube, dass eine Mega-Chance darin liegt, das zu professionalisieren und auch zu personalisieren oder eine Story drumherum zu bauen irgendwie. Das ist eine Mega-Chance und die wird sich durchsetzen. Ich glaube da wirklich dran, aber es fühlt sich doof an zurzeit irgendwie in dieser schnelllebigen Welt des Online-Marketings oder Marketing allgemein. In der Offline-Welt ist es nicht sehr viel anders.
Ja. Und trotzdem, ich meine, das ist ja sozusagen das Widerstrebende, ja? Gut genug, raus, bumm, erledigt und wirklich gut.
Genau, also Fotolia-Style, genau.
Ja? Aber diese Problematik, denke ich, es ist wie alles im Leben. Es gibt da wahrscheinlich auch keinen richtig oder falsch, sondern möglicherweise ist beides richtig.
Das andere funktioniert ja auch.
Funktioniert, ne?
Die Frage
auch,
ist nur, ja? Wo will ich hin und was ist Dauer vielleicht nachhaltig, ja, was halte ich auch länger durch und was fühlt sich für mich auch am besten an? Ja,
und wenn du dir wahrscheinlich in für jedem heutzutage Vorzeigeunternehmen, wo man sagen kann, ja, keine Frage, Apple ist ein schönes Beispiel. Die sind fast nie die Ersten mit irgendwas, sind sie manchmal, aber nicht so oft. Und trotzdem, du kannst dir bei jedem Produkt von denen angucken und sagen, das stimmt, da hat jemand bis zum Schluss wirklich im Detail dran gearbeitet, dass das schön ist, dass das wirklich. Ja, genau. Und das ist mit Riesenmargen und von mir aus überteuert, kann alles sein, aber die Leute honorieren es auf eine Art. Ja, ich sage immer, mein Beispiel ist hier mein Schrittzähler, ja. Das Ding hat eine Uhr und zählt Schritte. Das von Fitbit, das ist ja eigentlich ein ganz großer, relativ großer, bekannter Anbieter da drin. Da gibt es eine Handvoll, die da heute was machen. Ich gebe denen heute Brief und Siegel, wenn die bei der Qualität bleiben. Können die heute schon sozusagen ihr Beerdigungstermin festlegen. Weil das, was die da verkaufen, ist technisch okay, es funktioniert, macht, was es soll, aber es ist von Anmutung weit weg von irgendwas. Ja? Apple Watch ist halt im Moment nicht lieferbar. Also ist das mein Schrittzähler. Wird er das langfristig sein? Wahrscheinlich nicht, weil er einfach hässlich ist. Ja?
Ich finde bei Apple Watch gerade so, ich glaube, das Thema ist noch relativ früh. Also ich bin selbst auch so ein Kandidat. Für mich ist, also eine Apple Watch zu haben, wäre schon ganz cool. Aber einfach jeden Tag eine Uhr an Strom anzuschließen, finde ich extrem
anstrengend. Fühlt sich nicht richtig an, ja.
Was sich aber wieder, was marketingmäßig extrem cool von Apple ist, ist einfach nicht nur eine Watch rauszubringen, sondern eine 18.000 Euro Watch rauszubringen. Ja. Einfach in diesen Qualitätsklassen auch zu denken. Hey, es gibt es gibt Luxusuhren, es gibt einfache Uhren und im Kern verkaufe ich dann eigentlich vielleicht die 799 Uhr. Ja. Einfach auch zu lernen, hey, bau unten ein Preissegment, bau oben ein Preissegment und dann wirst du in der Mitte am meisten verkaufen. Also so alte Marketinggrundsätze, die halt in Perfektion ausgelebt worden sind, sowas finde ich extrem spannend, wo man aber eben doch sieht, dass die Leute nicht schnallen, wie dieses System funktioniert.
Nee, es funktioniert trotzdem, weil du gesagt hast, unser Neuromarketing, unser Althirn, wir funktionieren halt so, ja. Dann sagen wir, 18.000 können wir nicht leisten, da ist mir vielleicht zu publik, ja, dann nehme ich die in der Mitte, obwohl die trotzdem super teuer ist, ja.
Genau. Aber für die Leute, die halt wirklich sich das leisten können, die nehmen halt die 18.000.
Natürlich. Einer kauft die und sagt, oder
5 oder 10 oder 1000. Nur im iWatch-Sektor. Genau. Sehr cool.
Und was ich meine damit ist, das schätze ich auch sehr, ist dieser Drang von Apple im Design, das wirklich bis zum Ende komplett durchzumachen. Also da gibt es eben nicht irgendwie, wo du denkst, sag mal, warum ist denn da ein Spalt von 2 Millimetern? Ja? Warum wird das da immer dreckig? Warum muss ich das da rauskratzen, ja, nach 3 Wochen? Weil das irgendwie, warum zerschrabt das Gehäuse? Ich meine, das Ding hat nicht 20 Euro gekostet, ja? Warum kann Fitbit nicht ein Produkt bauen, was so einen gewissen Anspruch erfüllt? Von mir soll es 50 Euro teurer sein, ja? Können die ja heute nicht, weil sie den Fokus nicht drauf legen. Da ging es nur, okay, ich bringe es jetzt mal raus.
Aber wenn es der Fokus ist und funktioniert, dann ist es auch richtig.
Es funktioniert also, auch. Ja? Wobei ist, ich habe, und deswegen sage ich, diese
beiden Seelen... Es gibt nicht immer so 100%ig richtig und falsch. Ne? Nee, nur einen Weg, den muss man auch dann weitergehen.
Du kannst auch in Schönheit sterben. Ne? Ich meine, ich bin auch eher dabei zu sagen, Leute, manchmal muss man erstmal was rausbringen und dann in Iterationen arbeiten, um überhaupt erstmal dahin zu kommen. Und das ist auch heute Apple nur möglich, weil die halt sehr profitables Business haben. Und da auch viel zusammenkommt. Also ja, da kommen auch Zeitströme, also die sozusagen die Art und Weise, wie die Welt heute ist und Streaming und iTunes Store und was die alles auch richtig gemacht haben, ob durch Zufall oder durch die Genialität von Steve Jobs, haben wir dahingestellt, was heute zu diesem Riesenerfolg führt und eines Tages im Nachhinein immer leicht aussieht. Wir wissen ja beide, dass das nicht immer so war für Apple. Und trotzdem sage ich, daraus kannst du auch was lernen, nämlich zu sagen, will ich es auch für mich gut machen oder mache ich es einfach nur? Ja? Also hat das sozusagen noch eine Bedeutung, gibt es da noch ein Herz dahinter oder nicht?
Aber machen ist auch so ein Schlüsselwort. Ne? Ich glaube, da habe ich die letzten Jahre eben auch gelernt, du darfst auch nicht so, oder ist eine Möglichkeit, nicht so perfektionsgetrieben zu sein, sondern einfach mit einem gewissen Produktstand einfach auch rauszugehen und einfach zu gucken, wie der Markt damit umgeht, um dann zu lernen. Also das ist extrem wichtig. Ich war früher auch so super detailverliebt und habe gedacht, hey, das muss jetzt hier muss perfekt. Noch eine Ecke rein und da muss noch, bevorher gehe ich damit nicht raus. Und habe auch lernen müssen, okay, es gibt so eine gewisse allgemeine Perfektion, die erstmal da ist und allgemeine fertig sein. Ja. Und damit gehe ich raus und probiere damit zu arbeiten und dann zu lernen, ja, wie geht der Markt damit um, wie ist die Resonanz irgendwie und dann anzupassen, da ist eine Riesenchance drin. Das musste ich auch erstmal lernen, aber ich würde es nie wieder anders machen. Also
nee, ich weiß, ich bin auch ein großer Freund von gut genug. Also nicht schlecht, nee, das nicht, aber gut genug,
genau.
Um überhaupt erstmal einen Status zu kriegen. Und zu sagen, was passiert draußen, das Feedback zu bekommen. Und dann kannst du das immer wieder schrittweise verbessern oder vielleicht auch wieder ersetzen mit dem nächsten und nicht 15 Jahre an irgendwas rumdrehen und nie fertig werden, weil immer, ist immer noch nicht gut genug und so. Ja, ist ja wahrscheinlich nie gut genug. Ja? Also auch die Perfektion. Und hast du eine Idee, was ist das Nächste? Also wenn jetzt einer sagt, oh, das will ich machen, Extreme Ads, also ich würde gerne so eine Art Mini-Red Bull-Event machen. Das ist ja, stelle ich mir so vor, da kann ich zu euch kommen und sagen, Mensch, guck mal.
Nein, Event jetzt nicht. Wir machen nicht so die Festivals im klassischen Sinne. Nicht.
Ich meine jetzt,
also zurzeit machen wir eine ganze Menge im Hintergrund, also eine Menge auch in Richtung Zielsetzung, gerade im Bereich Gewinnspiele, irgendwie Verlosung und so. Da kann man eine ganze Menge machen, alles was so in Social Media gut funktioniert. Da sind wir aber völlig frei und wir leben auch sehr stark von den Extremsportlern, ja. Also wenn wir, ich habe letzte Woche ein Gespräch mit einem Fallschirmspringer gehabt, irgendwie, der mir erstmal erzählt hat, was er da denkt, was er alles machen kann, irgendwie. Das ging von Interviews bis um seinen Fallschirm irgendwie abschnallen und da irgendwie neu sich anlegen lassen. Also Sachen, wo man wirklich denkt, also du hast ja mal auf der anderen Seite auch das Ding, ja, was ist, wenn was passiert, irgendwie so ganz unverantwortlich bist du ja denn da auch nicht.
Ja.
Dann zu kombinieren, ja, was kann ich denn damit machen im Endeffekt, ja, also wir sind in Kontakt mit Apnoe-Tauchern irgendwie, wo dann ein Gewinn meinetwegen am End, an der Endtiefe irgendwie dran ist, also wir haben super viele Ideen, aber auf der anderen Seite muss auch immer irgendeiner dabei sein, der sagt, ja, das passt auch zu meiner Marke, das ist halt auch noch schwierig, aber das ist der Prozess, der ist in der Kreativagentur genauso gefragt, einfach zu sagen, ja, wir machen bestimmte Sachen. Wir haben Speedparaglider, mit denen kann man eine ganze Menge so machen, indem wir bestimmte Gewinde oder bestimmte Artikel in Bäume hängen, wo er dann vorbeifliegt und so. Also geht immer um Inszenierung und gerade auch, wie kann ich Kameraführung machen, wie hole ich mir die Perspektive denn, um diesen Moment dann auch einzufangen. Das ist eigentlich so das Schwierige dabei, das halt richtig zusammenzubringen. Also wir haben sehr, sehr viele Baustellen, die wir auch noch lösen müssen, keine Frage, aber es ist halt was Kreatives. Das ist nichts von der Stange, sondern ist dann auch was, was unique rausgeht.
Ja.
Und da will ich auch nochmal einen Aufruf starten, wenn ich das hier darf, wenn ihr noch irgendwie da draußen extrem unterwegs seid, ja, Extremsportler selbst seid und habt jetzt vielleicht Lust bekommen, dann meldet euch doch gerne bei uns. Eigentlich noch sehr viel lieber als die Marketer da draußen, weil wir einfach sehr viel noch im Extrem, wir wollen noch sehr viel mehr Extremsport da erstmal drin haben, bevor wir dann wirklich noch mehr Aktionen anbieten wollen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Extremsportler, um dann einen kleineren Bereich an Marketern zu haben, die wir dann mit denen verhackstücken können.
Also, deswegen, natürlich, dafür ist ja der Podcast ja, auch genau. Da.
Also, meldet euch.
Sollte jemand Extremsport machen oder jemand kennen, der Extremsport macht.
Auch eine gute Option.
Ja. Ihr sucht noch Sportler, um die immer zu unterstützen.
Ja, im Kern sind wir ja mehr denn eine Agentur auch, eine Vermittlungsagentur, natürlich auch mit einem eigenen Producing-Teil, aber eigentlich sind wir im Kern wie eine Modelagentur nur für Extremsportler. Ja.
Also alle Extremen bitte an Sumago und auch Extrembügler, die habe ich auch gelernt.
Alles,
Extrembügeln.
Also, genau.
Ja, es gibt die wildesten Sachen im Berg, unter Wasser.
Stratosphärenflug ist auch kein Extremsport im klassischen Sinne. Geht um besondere Situationen, besondere Momente, besondere filmerische Perspektiven und Extrembügeln, sehr cool. Gibt es Extrembügler da? Bitte meldet.
Bitte euch. Melden. In dem Sinne, ja, dann war das heute mal extrem spannend. Ich fand es jedenfalls super lustig. Marco, danke nochmal, dass du extra in unseren Podcast gekommen bist. Danke auch an die Hörer fürs Hören, wie immer. Eine gute Woche und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla. FM.